guten Tag. Wir sind zwar immer noch in Paris beim Wonka, aber uns hat's dann doch irgendwie die Sprache verschlagen. Siehe gestern die Episode. Wir sind mittlerweile im letzten Kongresstag angekommen. Es ist Freitagmorgen. Und wir müssen, beziehungsweise wollen, aber noch den gestrigen Tag, nämlich den Donnerstag, besprechen. Der ist dann doch irgendwie liegen geblieben. Und das hat nämlich Gründe. So, das machen wir hier in der mittlerweile 7. Reiseepisode von der Wonka Europe Konferenz in Paris. Und damit herzlich willkommen beim Evidence Update Podcast. Wir, das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Und hier am Mikro Stanis Nössler. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Wie geht's Ihnen?
Ganz gut. Ich bin gut aufgewacht. Ein Croissant und ein Pain au Chocolat, ein Kaffee, ein Orangensaft.
Volles Programm.
Und jetzt sitzen wir hier in meinem Hotelzimmer, ganz ohne Sirenengeheul und Leuten, die sich neben uns niederlassen und dann laut reden.
Und wenn man das Hotelzimmer beschreiben müsste, hätte man geschätzte Grundfläche von nicht mehr als 10 Quadratmetern, inklusive Badezimmer.
Man könnte um das Bett herum vielleicht eine Reihe DIN A4 Blätter auslegen?
Ja, ich glaube 2 quer. Maximal. Und im Flur kann man nicht umfallen.
Sie sitzen auf dem einzigen Stuhl und ich auf dem Bett. Und jetzt geht's hier los.
Ja, und das Verrückte ist, wenn man hier hochkommen will und in die Etage fährt, gibt's das Zimmer nicht. Das erinnert mich eher irgendwie an Harry Potter. Und dann habe ich sie angerufen und da haben sie gesagt, ja, Sie müssen wieder runter in die 3. Etage, dann durch einen Gang, dann ein Stiegenhaus hoch und da wohne dann ich.
Genau. Ganz versteckt, so ähnlich wie die Raumfindungsaktion beim Kongress.
Ja, exakt, genau. Also wer Paris kennt, weiß, es ist alles ein bisschen kleiner. Aber es ist eigentlich ein ganz schnuggeliges Hotel. Hotel Saint-Cyr, Toile, direkt eigentlich Kongress gegenüber.
So ist es.
So, es ist Freitag früh. Wir sind jetzt quasi im 4. Kongresstag. Der hat heute begonnen. Die Konferenz geht heute Nachmittag dann auch zu Ende. Und diese Episode, die wir aufzeichnen, befasst sich mit dem Donnerstag. Da haben wir uns einige Sachen gegeben. Die wollten wir eigentlich gestern schon veröffentlicht haben, die Episode. Dann kam ja bekanntermaßen auch einmal Friedrich Merz um die Ecke.
So ist es.
Und hat unser gesamtes Tagwerk zerstört.
Dem haben wir gleich geantwortet.
Dem haben wir sofort geantwortet. Ja, wir sind ja gute Leute. Ne? Wir sind gute Wähler. Ja? Wir kümmern uns um ihn.
Ja.
Und dann haben wir abends gesagt, jetzt streichen wir die Segel, jetzt machen wir nicht noch eine Episode, jetzt gehen wir was essen. Und dann sind wir im 5. Stadtbezirk gelandet.
Arrondissement 5.
Ja, danke, sagt der Franzose für gewöhnlich. Und das ist so eine Rue Mouffetard.
Jawohl.
Die Fressstraße.
Eine Fressmeile, könnte man sagen. Ich habe da mal gewohnt,
als ich
PJ in Frankreich gemacht habe. Und man kann sagen, es hat sich da in 30 Jahren nichts verändert.
Krass, ne? Ein Pub haben sie vermisst, den gibt's nicht mehr.
Ja, ein Irish Pub, Connolly's Corner.
Ja.
Ansonsten ist es alles noch so, wie es war. Wir sind durch meine Straße gegangen, die Rue d'Aubenton, an der Moschee vorbei, am Maison Franco-Oriental. Richtung.
Ach, der Teegarten sieht großartig aus in der Moschee.
Oh, wunderschön, ja. Und dann, ja, da in dieser Moschee kann man wunderbar Apfeltee trinken. Am Jardin des Plantes vorbei, dann ein Bogen gemacht zum ehemaligen Irish Pub, Connolly's Corner, was nicht mehr da war. Und dann sind wir einmal komplett die Rue Mouffetard hoch. Erinnert mich so ein bisschen wie an den Steinweg in Marburg, von der Elisabethkirche bis oben zum Schloss mit Kopfsteinpflaster. Und dann rechts und links ein Restaurant am anderen. Und alle voll.
Ja.
Und oben öffnet sich das dann auf so einem runden Platz, auch der ebenfalls umrahmt wird von Bistros und Restaurants. Und in der Mitte dieses Platzes, da passiert alles Mögliche. Kleinkünstler, Jazz und so eine lustige Truppe, Herr Nössler, die hatten
Silent Disco.
Haben Silent Disco gemacht, hatten grelle blinkende Sachen an und haben dann lustige Bewegungen dazu gemacht, sind auf die Leute zugegangen und haben dann dafür Stimmung gesorgt.
Ja, Wir sind ja hier quasi der einzig medizinisch angehauchte Gastrokritiker-Podcast Deutschlands. Ja, das ist auch in gewisser Hinsicht durchaus bemerkens- und erwähnenswert, wie ich finde. Und vielleicht kann man ja die ein oder andere Person, die das jetzt hört und meint, sie wolle einen Ausflug nach Paris machen und wolle dann dort landen, vielleicht kann man die davor bewahren, dieselben Fehler zu machen, die wir gestern begangen haben, wenn ich das mal so sagen darf. Wir waren dann da oben an diesem Platz, das ist der, wie heißt der, Place de la Contrescarpe? Wahrscheinlich, so ähnlich dürfte er heißen. Und da gibt's um diesen Platz herum, total quirlig, total lebendig, eigentlich fast schon mehr südländisch als pariserisch, gibt's das Café Delmas, also Delmas geschrieben. Mein Tipp wäre jetzt, man kann da gut sitzen und was trinken, aber essen muss man da nicht unbedingt.
Das war so wie okay.
Ja.
Aber die Stimmung ist eben super. Toll. Man sitzt da auch in einer Reihe. Man sitzt da auf Stühlchen nebeneinander und guckt eben auf diesen kleinen Platz. Wenn man dann den Platz verlässt, kommt auch gleich das Pantheon und die Église Saint-Étienne. Also, ja. Stimmungsvoll und es ist eben sommerlich.
Ja, also ist in jedem Fall ein Besuch wert. Ich muss mal gucken, vielleicht kann man das irgendwie auf die Geokoordinaten verlinken. Und ich würde noch als Tipp mitgeben, nicht alles, was von außen wie ein Pub aussieht, ist innen auch einer. Also schraubt eure Erwartungen runter, wenn ihr dort seid.
Da oben um die Ecke war dann noch ein Irish Pub, was ich so nicht kannte und was man auch nicht kennen muss.
Genau, und naja, gut, das nur so nebenbei. Kommen wir zum Donnerstag. Wollen wir unseren Donnerstag mal so ein bisschen aufarbeiten?
Ja, es ging ja los mit der Keynote on Multimorbidity, in die ich reingehen sollte.
Ja, 10.45 Uhr.
Wollen Sie einmal kurz die Keynote-Rednerin anmoderieren? Die hat nämlich einen komplizierten Namen.
Also ich würde sie Harini Satanapalli nennen.
Satanapalli, richtig. Ja.
Aus Großbritannien.
Ja.
GP und Public Health Researcher.
Richtig. Und im Grunde genommen war das ein gesprochener Narrative Review, eine gesprochene ZFA-Übersichtsarbeit über Multimorbidität mit 22 Referenzen.
Wo kommen die hin?
Alle 22, Herr Nüssel.
Nee, oder ausgewählt.
Sagen wir mal, die 8, die ich gleich kurz anreiße.
Okay.
Die kommen in die Shownotes. Sie hat, das kann man vorwegnehmen, nichts Neues erzählt, außer dass sie Multimorbidität umbenannt hat, aber da kommen wir gleich zu. Im Grunde genommen hat sie gesagt, dass die Zukunft der Primärversorgung nicht in immer spezialisierteren Einzeltherapien, sondern in einer personenzentrierten, kontinuierlichen, alltagsnahen Versorgung liegt, dass man den gesamten Lebenslauf berücksichtigen muss, die Belastung durch die Behandlung, und da fühlte ich mich doch sehr an meine Leitlinie Multimorbidität erinnert, die natürlich nicht zitiert wurde und bei den 22 Referenzen nicht dabei ist, aber wo ist sie dabei, Herr Nössler?
Wo ist sie denn, in den Shownotes?
Ich will es doch stark hoffen.
Echt?
Okay. Ja, ich will es wirklich hoffen.
Ich hätte jetzt gerade fast gesagt, da sehen Sie mal, was die Briten von ihrer Leitlinie halten.
Also was sie macht, ganz am Anfang, der Vortrag hieß Multimorbidity. Fast alle Referenzen drehen sich um Multimorbidity. Und was macht sie gleich am Anfang? Sie benennt Multimorbidity, also Multimorbidität, um in MLTC.
MLTC.
Ja, Multiple Long-Term Conditions, Multiple Long-Term Conditions, also viele Langzeiterkrankungen.
Und warum, was hat sie mit und Morbidität für ein Begriff, Problem?
Da beruft sie sich auf eine Arbeit von Kunti et al., BMJ, 2023. Das ist praktisch die zentrale Arbeit zur Begriffsumstellung, aber da können Sie mal das Selbstverständnis A der Briten und B des BMJ mal wieder sehen.
Ja.
Wir schreiben jetzt mal einen Artikel und benennen so einen Begriff einfach mal um. Die Autorinnen und Autoren, die argumentieren, dass der Begriff Multimorbidität viel zu technisch ist, dass er defizitär klingt, dass er für die Patienten wenig hilfreich ist. Und deshalb sagten sie, das sind jetzt Multiple Long-Term Conditions. Ob jetzt MLTC weniger technokratisch klingt.
Ich freue mich über Akronyme.
Ja, ja, Sie lieben Abkürzungen. Aber ob es MLTC weniger technokratisch klingt als Multimobilität, ja, das müssen wir mal dahingestellt sein. Aber angeblich ist das verständlicher, weniger stigmatisierend und klinisch anschlussfähiger.
Wie würde man es denn in eine also ich den Begriff Patienten vermeiden wir mal, in eine bürgeradäquate Bezeichnung übersetzen? Also MLTC klingt für mich wie so ein kleiner Bordcomputer in einem Flugzeug. Was könnte denn ein Begriff sein, wenn man mit Menschen darüber spricht, die es betrifft? Du hast einfach mehrfache Langzeiterkrankungen, fertig.
Ich bin gerade am Überlegen, wie wir es in der Leitlinie Multimorbidität gelöst haben. Da haben wir ja eine Patientenfassung auch gemacht. Und da heißt es so ungefähr wie Menschen mit mehreren chronischen Erkrankungen. Aber dennoch lassen wir natürlich das Konstrukt Multimorbidität am Leben, mhm, und adressieren es auch in der Ärztinnen- und Ärztefassung, mhm, mit diesem Begriff. Den Patienten gegenüber lassen wir es natürlich weg. Mhm. Aber ja, also wie gesagt, alle ihre Arbeiten drehen sich um den Begriff Multimorbidität, kommt auch so im Titel vor. Sie selber hat auch noch eine von 2020 publiziert. Als Haltung ist das verständlich, MLTC, man will inklusiv sprechen, aber als wissenschaftlicher Begriff muss so eine neue Konstruktion meines Erachtens erst noch beweisen, dass er mehr kann, als Multimorbidität einfach höflich zu umschreiben.
Sind Sie dann dich direkt in der Diskussion da reingerannt und haben gesagt, stopp mal, Kollegin?
Ich habe mich zurückgehalten und versucht, das alles hier für diesen Podcast gut
Berichterstatter Scherer
aufzusaugen wie ein Schwamm. Also, das war die Arbeit von Kunti et al. Zur Umbenennung. Es kam dann eine Arbeit von Chaudhuri et al. Aus eClinical Medicine 2023. Das ist die globale Prävalenzarbeit, das Multimorbidität, und wir reden jetzt die ganze Zeit wieder über Multimorbidität, weltweit auf 37,2% der Erwachsenen geschätzt wird.
Boah.
Besonders hoch in Süd- und Nordamerika. Damit macht sie so den globalen Rahmen der Keynote. Es kam dann die Arbeit von Alabi et al., Journal of the Royal Society of Medicine. Das ist eine große England-Studie mit über 60 Millionen Menschen. Und da beschreibt sie nochmal MLTC oder Multimorbidität nach Alter, Geschlecht, Ethnie und sozialem Status. Eto hat 2023 gezeigt, dass Multimorbidität bei ethnischen Minderheiten im Vereinigten Königreich eine große Rolle spielt, bei südasiatischen und schwarzen Gruppen entscheidend hier die Verschränkung mit sozialer Ungleichheit. Aber auch das nichts Neues. Also Herr Nessler, nichts von dem, was ich jetzt hier erzähle, ist irgendwie neu.
Der Wonka ist aber auch, haben wir schon festgestellt, keine Late-Breaking Clinical Trial Konferenz.
Nein, das ist es nicht. Dann ihre eigene Arbeit, Senna Perli et al. BMJ Open 2020. Wie gesagt, da spricht sie noch selber von Multimorbidität. Da geht es um Priorisierung von Patientinnen, Patientenanliegen, um Funktionalität, um konkrete Krankheitserfahrungen und so ein bisschen auch der Gegensatz dazu, dass die Ärztinnen und Ärzte eher auf die langfristigen Risiken gucken.
Mhm.
Ja, aber das ist auch eine Priorisierungsthematik, die wir kennen. Der multimorbide Patient, der eine pflegebedürftige Ehefrau zu Hause hat, der hat eigentlich nur die Angst vor Autonomieverlust im Kopf, weil er sich eben um seine Frau kümmern möchte.
Genau.
Und die Ärztin, der Arzt denkt natürlich an die Niereninsuffizienz, an die Herzinsuffizienz und alles andere. Böhmer et al. Mayo Klinik 2022. Das ist nochmal so das Konzept Treatment Burden. Kennen wir lange. Also das ist die Belastung, die durch die Behandlung entsteht,
die dann auch neue Morbidität wieder produzieren kann.
So ist es. Pereira Gray, BMJ Open 2018. da geht es um Kontinuität, dass das jetzt nichts Nostalgisches ist. Das ist ein Review, der eine Verbindung zeigt zwischen höherer ärztlicher Kontinuität und niedriger Mortalität. Auch das ist nicht wirklich neu, wurde auch oft zitiert auf dieser Konferenz. Und wer hat da die ersten wichtigen Arbeiten zugemacht?
Ach Gottchen.
Starfield.
Ah.
Barbara Starfield. Und dann, last not least, Whitham et al. BMC Medicine 2026. Da geht es nochmal um Multimorbiditätsinterventionen, die einsortiert werden in Primär-, Sekundär-, Tertiär- und Quartärprävention entlang des Lebenslaufs. Mhm. Sie hat dann auch tatsächlich über die Prävention von Multimorbidität gesprochen. Das war ein etwas befremdlicher Teil, weil man ja im Grunde genommen dann wieder über die Prävention von chronischen Krankheiten spricht.
Mhm.
Und das ist alles, ja, wie soll ich sagen? Also das ist wiederum Medizinbild, das sich mit der Grundnatur der Allgemeinmedizin beißt. Wenn wir jetzt umschalten wollen darauf, dass wir bei Gesunden chronische Krankheiten verhindern wollen, dann werden wir nicht fertig. Dann sind wir wieder bei Screenings und bei der ganzen Problematik Time Needed to Treat, Ressourcen und so weiter.
Ja.
Das heißt, wir haben eigentlich keine Wahl und müssen uns auf das konzentrieren, was zu tun ist, kardiovaskuläre Prävention, machen die Screenings, die wirklich evidenzbasiert sind, viele sind das nicht. Und ansonsten müssen wir die Lebensumstände der Menschen verändern, Stichwort Public Health Index, die Lebensbedingungen gesünder machen, und wir in der Praxis haben dann tatsächlich keine andere Wahl, als im Rahmen der erlebten Anamnese uns anzugucken, wie die einzelnen Erkrankungen ja sich über die Lebensspanne ansammeln und müssen mit ihnen umgehen. Also langer Rede, kurzer Sinn. Also diese Keynote, die hat überhaupt nichts Neues zum Thema Multimorbidität geliefert, sondern eher eine neue Grammatik der Medizin.
Batsch.
Ja, Sprache verändert Prioritäten, aber sie löst kein einziges Versorgungsproblem.
Ja.
Zurückkommend auf diese Keynote, der Multimorbidität Mensch, der hat, glaube ich, nichts davon, welche Begriffe wir benutzen, wenn wir versuchen, ein komplexes Konstrukt wissenschaftlich zu greifen. Ja. Und rein praktisch muss man einfach sagen, das ist macht einen systematischen Review nicht einfacher.
Mhm.
Das macht nur die Suchstrategie länger, weil ich einfach noch mehr Begriffe in die Suchzeile eingeben muss.
Mhm.
Ja.
Das ist jetzt, also im Prinzip ist das, wenn ich das Fazit richtig wiedergebe, jetzt auch so ein bisschen Methodenkritik an Ihrer Kollegin, auch schon ein Stück weit wissenschaftskritisch, nicht theoretisch, sondern sehr praktisch. Was nützt uns die Veränderung des Begriffs, wenn die Dinge dadurch unschärfer werden?
Ja.
Hm.
Ja.
Tja.
Und die Frage ist dann immer, wo kommt das her, dass man einen etablierten Begriff jetzt plötzlich nicht mehr verwenden kann, dass man das jetzt irgendwie anders sagen muss? Das sind ja auch
Interessen.
Das sind Interessen, die dahinter sind. Und was ist eigentlich die Legitimation, dann zu sagen, das darfst du jetzt oder solltest du jetzt so nicht mehr sagen? Aber ich glaube, wir kommen damit auf ein ganz anderes gesellschaftliches Thema. Und müssen jetzt wahrscheinlich überleiten zur Telemedizin.
Also wir nehmen als Fazit mit, Martin Scherer, wie bei manchen Sessions oder wie bei eigentlich vielen Sessions hier, ist es nicht so, dass man jetzt unheimlich viel Neues lernt, wenn man da drin ist. Man bekommt unheimlich viel Bestätigung, unheimlich viel Kopfnicken und man erhält einige neue feine Nuancen dazu, die man vielleicht noch nicht so kannte im Detail. Es wird, der Blumenstrauß wird etwas größer, den man sowieso schon mitgebracht hat.
Ja, und es wird alter Wein in neuen Schläuchen verkauft.
Und das ist jetzt die negative Sichtweise, genau.
Es wird alter Wein in neuen Schläuchen verkauft und sie ist in vielem, ist sie hinter unsere Leitlinie Multimorbidität zurückgefallen. In vielem. Sie hat Probleme in extenso in schöner Sprache beschrieben, die wir seit vielen Jahren versuchen, mit der Leitlinie Multimorbidität zu lösen und auf den Punkt zu bringen.
Die ist halt deutsch, deswegen kennt sie die nicht. Die kann sie nicht lesen.
Ja. Englische Zusammenfassung auf degam.de.
Okay. Kommen wir zu Telehealth. Das war direkt im Anschluss, Donnerstagmorgen, 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Und irritierenderweise, oder vielleicht witzigerweise, wie man möchte, fand diese Vortragssitzung mit 7 Vorträgen, glaube ich, in Raum 342 Bravo statt. Das dürfte der Raum gewesen sein, in dem wir danach diese spontan Friedrich Merz Replik-Episode aufgezeichnet haben.
Ja, genau. Ja, über eine Berlin-Aktion, zu der man eigentlich nur Bravo sagen kann. Ja. Also diese Telemedizin-Session, die in diesem Raum war, die zeigte eigentlich relativ gut, dass es weltweit gar nicht mehr darum geht, ob Telemedizin funktioniert, sondern eigentlich nur unter welchen Bedingungen. Und das waren weltweite Eindrücke, die da präsentiert wurden. Auch die Rednerinnen, Redner, die kamen aus aller Welt. Und die Patienten stehen der Telemedizin grundsätzlich offen gegenüber. Natürlich, das wundert uns nicht, die Jüngeren, die höher gebildeten, die berufstätigen Menschen. Es bestehen bei den Älteren noch Vorbehalte. Auch Patienten mit chronischen oder komplexen Erkrankungen, die schätzen natürlich eher den persönlichen Kontakt. Es gibt eine Studie aus Malaysia, eine qualitative Studie, die deutlich gemacht hat, dass die größten Barrieren nicht technischer Natur sind, sondern, und das war interessant, Herr Nössler, dass viele Patientinnen und Patienten den Begriff Telekonsultation gar nicht verstehen.
Weil das so technisch wieder
ist. Weil es so, wieder so technisch ist. Ja. Die empfinden digitale Behandlung als unpersönlich, vermissen Empathie und sorgen sich um Datenschutz und Vertraulichkeit, weil diese Scam-Anrufe in Malaysia ein Riesenproblem sind. Ja. Dass da irgendeiner anruft und einem irgendeine Story erzählt.
Genau, die Enkelin braucht Geld.
Ja, ja. Und auch in Hamburg sieht man übrigens überall Plakate mit so einem älteren Herrn mit einem Telefon in der Hand und da drüber steht, ihre Geschichte ist sehr gut, aber leider erfunden. Also Telescam ist einfach ein Problem.
Ja.
Es gibt eine slowenische Langzeitstudie, die da auch vorgestellt wurde. Die hat diese Perspektive ergänzt um die Sicht der Hausärztinnen und Hausärzte. Da stieg die Nutzung der Telemedizin doch ziemlich an, aber bemerkenswert war, dass auch die Zufriedenheit der Ärztinnen und Ärzte in dem Maße zunahm, in dem sie einfach auch vertrauter mit der Technik wurden. Und in Slowenien hat die Telemedizin geschafft, von der pandemiebedingten Notlösung dann als wirklich selbstverständlicher Bestandteil der Versorgung zu werden. Ja. Hätte bei uns auch geklappt.
Wenn Friedrich Merz nicht wäre.
Beziehungsweise diese abstrusen Einfälle. Also im Grunde genommen kristallisieren diese Vorträge aus aller Welt zum Thema Telemedizin drei zentrale Erfolgsfaktoren heraus. Der eine ist Organisation. Es muss halt gut in den Versorgungspfad eingebettet sein. Die Kommunikation, die muss so funktionieren, dass die Patienten das Gefühl haben, Sprache, Empathie, Zeit, diese ganzen Beziehungsaspekte, die werden auch über dieses Medium transportiert. Natürlich Vertrauen, Datenschutz, Kontinuitätsfragen. Ist da eigentlich jemand für mich da? Kümmert er sich genauso um mich, wenn er mir nicht jetzt in 3D gegenüber sitzt. Also, und jetzt kommt's wieder Jetzt wird es wieder ernüchternd für Deutschland. Also Telemedizin ist weltweit heute überhaupt gar keine technische Innovation mehr, sondern das haben wirklich die Redner aus aller Welt gezeigt, entwickelt sich zunehmend zu einem normalen Instrument der hausärztlichen Versorgung.
Mhm. Könnte man denn nochmal auf dieses Problem, das Sie beschrieben haben, mit dem Scam einerseits und diesen sehr technischen Begriffen Telekonsultation, im deutschen Berufsrecht heißt es ja Fernbehandlung. Mhm. Das ist vielleicht noch irgendwie auch eingängig, aber auch kein schönes Wort. Wie könnte man es den Leuten denn einfacher erzählen? Was könnte ein alternativer Begriff zu Telekonsultation sein? Wie würden Sie denn eine 93-Jährige abholen und sagen, wir machen jetzt mal Telemedizin?
Das kann ich Ihnen auf die Schnelle nicht beantworten. Vielleicht sagt man einfach ein Videoanruf oder.
Ja, genau.
Ja.
Man könnte ja mal an der Stelle unsere Hörerinnen und Hörer bitten, falls Sie eine Idee haben, wie man das den Leuten besser, plastischer erklären kann, wie man Telemedizin nennen kann, kann man uns das ja mal per SMS schreiben.
Also ich weiß, dass als ich Kind war, hatte meine Hausarztpraxis in dem Dorf in Michelbach bei Marburg, die hatte schon freitagsabends immer eine Telefonsprechstunde.
Hm.
Das war allen klar, was eine Telefonsprechstunde ist.
Genau, damals berufsrechtlich nicht wirklich legal. Aber das Berufsrecht hinkt ja bekanntermaßen der Realität weit hinterher.
Und ja, vielleicht könnte man sagen Videosprechstunde, aber ich bin gespannt auf die Vorschläge.
0158 886 41480. Nochmal 0158 886 41480. Schickt uns mal Ideen, wie ihr das nennt. Machen wir weiter.
Ja, Sie haben auch ein paar Sachen besucht.
Also Telegesundheit, kurzes Fazit. Es ist da auch nur alter Wein in neuen Schläuchen gewesen. Aus deutscher Sicht eigentlich nicht, ne? Wenn man so guckt, dass die viel weiter sind in anderen Ländern.
Wir führen immer noch gerne diese ganzen Grundsatzdiskussionen.
Und die Implementierungsfragen.
Und die lösen Implementierungsfragen, genau.
Manchmal sind wir so rückschrittlich bei uns.
Ja.
Also das ist, vielleicht besprechen wir das in unserer abschließenden Episode einen Tag später nochmal, was wir hier mitnehmen. So, wir sind im Donnerstag. Martin Scherer kam also aus der Telegesundheitssession raus. 12.30 Uhr trifft Karin Vogt und Andi Maun. Und dann kam eben diese Blitz-Episode, die wir dann gestern auf dem Äther gejagt haben.
Jetzt witzigerweise saß Andi Maun auch in dieser Telemedizin.
Ach so, sie waren beide drin.
Ja, er cool, saß auf der anderen Seite. Ich habe ihn nicht gesehen und beim Rausgehen hielt er mich sozusagen fest. Und das Erste, wirklich das Allererste, was er sagte, war, hast du schon gehört?
Hast du schon gehört?
Ja.
Das ist übrigens für alle, die nicht Journalist sind, und das sind ja nun mal die meisten, das Henry Nann nannte das den Küchenzuruf. Wenn der Alte in Anführungszeichen abends nach Hause kommt und in die Küche, das war noch ein sehr patriarchales Weltbild in der Generation, seiner Frau in die Küche zuruft, hast du schon gehört?
Ja.
Die in Bonn die spinnen, die wollen die Steuern schon wieder anheben. Ja, ja, klasse. Okay, also Telehealth, wirklich zwei Welten offensichtlich, die in den Vorträgen dort gestern und dann die Nachricht aus Berlin. Es ist völlig verrückt. Dann ging es weiter. Und wir hatten uns dann Nachmittag, also nur mal so zum Verständnis, wie viele Sessions es hier gibt, wie unpackbar viele Sessions es hier gibt. Ich glaube, die machen 22 Slots parallel am Laufen, von morgens 8 bis abends 19 Uhr. Es gibt fast alles, was es nicht gibt. Da können wir vielleicht morgen noch mal ein bisschen drüber sprechen in der Episode. Dann waren wieder drei Kontroverssitzungen und zu unser aller Bedauern, und da haben wir viele gehört, die das auch so sehen, ist doch schon bedauert, dass die alle parallel stattfinden.
Ja.
Weil diese Pro- und Kontra-Themen eigentlich die breite Masse interessieren würden. Es geht oftmals wahrscheinlich nicht anders. Das ist so immer das Dilemma der Kongressplaner und der wissenschaftlichen Leitung, aber so. Und dann haben wir uns aufgeteilt. Ich bin ins Amphitheatre Bordeaux. Das war ein Fehler, ist mir erst hinterher klar geworden, weil dort ausschließlich französische Sessions laufen.
Konnten Sie das mit diesem Hochgeschwindigkeitsfranzösischen?
Ich konnte irritierenderweise sogar auch akustisch mehr aufnehmen von dem Gesagten, als ich von mir selbst erwartet hätte. Und die KI hat trotz Hochgeschwindigkeit nicht ganz versagt. Also man konnte irgendwie mitgehen. Das ist, muss man wirklich auch dazu sagen, wirklich lobend. Du kannst offensichtlich einen Kongress selbst in Hochgeschwindigkeitsfranzösisch abhalten. Und Leute, die nicht Französisch fließend sprechen, können ihm trotzdem folgen. Das fand ich bemerkenswert. Und sie waren im Amphithéâtre Bleu, kommen wir gleich zu. Ich erzähle mal von meiner Begebenheit in Bordeaux. Ich wollte also rein zu der Sitzung, nämlich mit der Frage, ob Patienten ihre Hausärzte künftig durch künstliche Intelligenz ersetzen. Das war die Kontroverssitzung zwischen zwei französischen GPs. Und als ich da rein bin, lief noch eine andere Sitzung. Also das muss man auch sagen, die überziehen hier gnadenlos, die halten sich nicht an Redezeiten, die halten sich nicht an Zeiten, wann ein Vortrag zu Beginn hat. Es ist alles ein bisschen chaotisch, kann man sagen. Hat auch einen gewissen Charme, jedenfalls kam ich da rein und da lief eine Sitzung. Das fand ich dann bemerkenswert, da war ich dann dankbar, auch von der CMG, über die Ernährungsempfehlung in Frankreich. Und da bin ich just zu dem Punkt gekommen, als sie über Alkohol gestritten haben. Und der Saal war brechend voll. Und es waren alles Hausärzte. Also dieser Kongress ist voll mit französischen Hausärzten. Und es ist wohl so, habe ich dann gelernt, dass der Hohe Rat für öffentliche Gesundheit in Frankreich gerade, und zwar just Anfang diesen Jahres, neue Vorschläge gemacht hat für Veränderung der Nutrition Recommendations, der Ernährungsempfehlung in Frankreich. Das sind dann die PNS 5, so sollen die wohl heißen. Und jetzt ist quasi, wenn ich es richtig sehe, so eine Konsultationsphase. Und in Frankreich, das wissen wahrscheinlich viele, war es bislang üblich, dass man sagte, 10 Gläser Wein in der Woche sind für erwachsene Menschen völlig okay. Also diese typischen 2 Gläser mit, ich glaube, 10 Milligramm Alkohol am Tag sind okay. So, außer wenn man schwanger ist. Das ist der französische Weg gewesen. Und jetzt kommt dieser Hohe Rat für öffentliche Gesundheit, HCSP, deutsch ausgesprochen natürlich, zu der Erkenntnis, das, was alle predigen, WHO und Co., schon ein Tropfen Alkohol erhöht Krankheitsrisiken. Kardiotoxisch, kanzerogen und so weiter und so fort. So wie es auch in der kardiovaskulären Risikopräventionsleitlinie drin steht, wird das ja auch explizit nicht mehr empfohlen in Deutschland. Und jetzt passiert Folgendes. In der momentanen Entwurfsfassung, Konsultationsfassung für die Ernährungsempfehlung steht das nicht drin. Die haben das Thema Alkohol komplett rausgeschmissen. Und der Saal war außer sich. Also was ich so mitgenommen habe aus der Debatte ist, dass bei den französischen Hausärzten, die sich da gemeldet, die standen Schlangen vor den Mikros. Die hätten noch 2 Stunden weiter quatschen wollen. War bei denen, die sich gemeldet haben, ganz klar, das ist eine Frechheit, das ist bodenlos, das geht nicht. Wir müssen unseren Leuten quasi sagen in den Praxen, wenn du ein gesünderes Leben führen willst, trink einfach keinen Alkohol. Punkt. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und da saßen dann auf dem Podium welche, die haben tatsächlich auch das Thema bemüht, was auch unser Landwirtschaftsminister in Deutschland bemühen würde. Ich muss es doch irgendwie der Population irgendwie, ne? Mein Menschen muss ich es doch irgendwie erklären. Und das war auch so deren Approach, so haben die das versucht zu rechtfertigen. Die haben sehr laviert. Und es war immer dieser Punkt, ja, irgendwie müssen wir es ja auch implementieren und wir sind halt Frankreich. Viel Gelächter auch im Saal dabei. Also verrückt. Das war dieses Thema, das ist hier offenbar ein großes bei den Hausärzten, das habe ich mitgenommen. Die sehen das klar. Bitte empfehlen, wenn du willst, einfach nicht trinken. Und die öffentlichen Empfehlungen drücken sich so ein bisschen darum. Das ist das eine. So, dann sind wir sitzen geblieben und dann kam Hochgeschwindigkeitsfranzösisch. Und da muss ich jetzt einfach mit Methodenkritik machen. Die Sitzung hätte 16:30 anfangen sollen. Sie fing dann 16:38 Uhr oder so an. Und es ist ja ein Pro und Contra, eine halbe Stunde mit Diskussion. Was sagt uns das nach Adam Ries?
Jeder kriegt eine Viertelstunde.
Nicht mal, wenn da noch Diskussion sein soll, kriegt jeder 10 Minuten.
Nee, also für jeden
genau.
Teil 15 Minuten Vortrag mit Diskussion
mit
und das mal
inklusive,
zwei.
Inklusive, exakt, ja. Perfekt. Und der erste, das war ein, jetzt muss ich nachschauen, Jean-François Thibault ist Diabetologe. Er sagt auch, er ist eigentlich schon im Ruhestand. Er hat seinen ersten Mac 1984 gekauft. Also es geht um die Frage, schafft AI Hausärzte ab? Und hat einen Vortrag gehalten, der ging 20 Minuten. Ich finde das unverschämt.
Bei einer Pro-Kontra-Session, die eine halbe Stunde dauert.
Ja, dann gehe ich doch auf, da gibt es eine Frage, die beantworte ich in 5 bis 10 Minuten und der Rest ist Diskussion, oder? Also es war
eine Session gesprengt praktisch.
Er hat sie voll gesprengt und es führte dazu, dass sein Gegenpart, die war dann Hausärztin, Stephanie, ich kann den Nachnamen nicht aussprechen, Sidor Kivik, also schreiben Sie in die Shownotes rein, das war ihr Gegenpart, Hausärztin, die hat dann runterrattern müssen ihr Redemanuskript, ich habe dann nur noch so versatzstückartig mitbekommen können, was sie eigentlich sagen will. Kurzum, methodisch finde ich sowas schwierig. Ich finde das auch gegenüber den Kongressbesuchern und den anderen Rednern mit Verlaub etwas respektlos.
Aber meine Frage wäre, wozu gibt es Moderatoren?
Die beiden Vorsitzenden oder die alle saßen da und haben fröhlich gegrinst. Auch das ist richtig, das wäre dann die wohlfeile Aufgabe der Moderation, das zu machen. Also das habe ich mitgenommen, das ist so schon ein paar Mal hier begegnet. Trotzdem ist es chaotisch im positiven Sinne. Er hat eigentlich voll an dem Thema vorbeigeredet. Er hat erzählt, Closed-Loop-Systeme, sie haben mit Dr. Lipp eine Umfrage gemacht unter Diabetes-Patienten, haben innerhalb von 2 Tagen 2000 Rückläufer gehabt und haben die gefragt, ob AI die Ärzte ersetzt. Und irgendwie 56% haben gesagt, ja, das wird die Ärzte ersetzen. Aber auf die Frage, ob AI den Hausarzt ersetzt oder die Hausärztin, ist ja nach 20 Minuten eingegangen. Das ist schon völlig verrückt. Und er hat nicht mal eine Antwort gehabt. Da frage ich mich, warum gehe ich zu so einem Pro und Contra? Ich habe ihn so verstanden, dass er im Prinzip sagt, Moment, KI kann mich nicht ersetzen, weil KI macht nur Sprache. KI versteht Text. Gesprochenen Text, fotografierten Text, gelesenen Text, aufgeschriebenen Text. Aber das, was hausärztliche Tätigkeit ist, funktioniert ja ohne Text. Nämlich das, was der Patient nicht sagt. Sie hatten in einer der Episoden neulich gesagt, wenn der Patient am Türgriff steht.
The doorknob patient.
So, dann wird's interessant. Das ist doch der Punkt. Und diese nonverbale Kommunikation beherrscht halt KI nicht. So habe ich ihn verstanden, er hat das nicht explizit gesagt, wird KI Hausärzte nicht ersetzen. Seine Rednerin, die es für mich fast unmöglich gemacht hat, sie zu verstehen, weil die da ihre 10 Seiten Papier in 5 Minuten runtergerattert hat in einem Speed, dass die KI dann auch irgendwann ausgestiegen ist. Die muss offensichtlich die Gegenrede gehalten haben, was insoweit gut ist, weil ich habe doch einige Referenzen von ihr mitbekommen, die sie zitiert hat, die uns bekannt sind, die wir natürlich auch verlinken. Schönes Beispiel, Utah. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon berichtet hatten in irgendeinem Quickie. In Utah, in den USA, wird jetzt die Dauerverschreibung nicht mehr von Ärzten gemacht, sondern von einem KI-Automaten. Also ich habe einen Chatbot als Patient oder als Versicherter, da sage ich, was ich habe. Und mein Rezept, für was auch immer, vielleicht sogar für ein Benzo, kriege ich von einem Computer. Das ist, also da findet ja quasi auf KI-Ebene Diagnostik statt, Diagnosestellung, Befundung und letztlich dann eben Verordnung. Das ist hart und das war ihre These, dass sie sagt, liebe Leute, das findet längst statt, dass wir ersetzt werden. Und das könnte man verbinden mit einer anderen Kontrovers-Session, über die wir in einer der letzten Episoden gesprochen haben, wo es auch um die Warnung ging, KI ist dazu da, Access, 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 das glückselig machende Versprechen der Politik und wo die Industrie halt geifert wie blöde. So, das habe ich da mitgenommen. Im Grunde, ärztliches Tun kann man nicht ersetzen, gleichzeitig kann man es dann eben doch ersetzen, wenn Politik das will. So, und sie waren parallel Amphi Théâtre Bleu.
Jawohl, das war auch eine Kontroverse. Und zwar war das die Frage, is the GP the doctor of the individual versus the doctor of the community? Mhm. Also, Herr Nössler, wem gehört sie eigentlich, die Allgemeinmedizin? Gehört sie dem einzelnen Patienten oder der ganzen Gemeinschaft? Ich hätte das schnell beantwortet mit der Degam-Fachdefinition, beidem.
Die ist doch deutsch, die liest doch hier keiner.
Beidem. Aber die Pro-Seite, also Pro-Community, die Allgemeinmedizin gehört der Community, hat eröffnet mit einer ja relativ jungen Patientin mit Diabetes, alleinerziehend, zwei Kinder. Und dann sagte sie, also wenn ich Sarah anschaue, dann sehe ich nicht nur den Diabetes, dann sehe ich schlechte Wohnverhältnisse, dann sehe ich Unsicherheiten bei der Ernährung, dann sehe ich die ganzen finanziellen Sorgen, dann sehe ich die geringe Gesundheitskompetenz und Schwierigkeiten mit den Nachbarn.
Mhm.
Und sie sagt, dass jede Konsultation ein Fenster in die Community ist.
Mhm.
Ein Fenster in die Gesellschaft, ein Fenster in die Nachbarschaft, ein Fenster in zu dem, was um sie herum ist, in dem ganzen sozialen Kontext und was sie krank macht. Und deshalb sagt sie, wir Allgemeinmediziner sind Spezialisten für den Kontext. Und wenn wir Menschen behandeln und sie dann einfach in die Lebensumstände zurückschicken, die sie krank gemacht haben, dann haben wir das eigene Problem nicht gelöst. Der Gegenredner, der sozusagen sich stark dafür gemacht hat, dass wir erstmal voll und ganz dem Individuum gegenüber verpflichtet sind, der hat ebenfalls eine Kasuistik gebracht mit Jennifer, 85 Jahre alt, multimorbid, verwitwet, COPD, Diabetes, Hypertonie, Arthrose. Und dann hat er plötzlich so nach dem Cynthia-Boyd-Prinzip alle Leitlinien nebeneinander gelegt, die für diese Patientin zutreffen würden, und landete erwartungsgemäß bei einem Tagesplan voller Medikamente, voller Kontrollen, voller Schulungen, voller Empfehlungen. Also Krankheit als Vollzeitjob. Und die Botschaft war, Hausärztinnen und Hausärzte behandeln keine Populationen und keine Leitlinien. Sie behandeln Jennifer. Und das ist die gute Brücke eigentlich zur Multimorbidität. Manchmal ist gute Medizin gerade das Weglassen und Priorisieren. So, wie sehe ich jetzt diese Session? Also beide hatten eigentlich recht. Die eine Seite hat daran erinnert, dass Krankheit in sozialen Verhältnissen entsteht. Deshalb ist ja auch Verhältnisprävention so wichtig. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir Public Health Index mäßig da ein paar Schritte nach vorne machen in Deutschland. Der andere hat daran erinnert, dass am Ende eigentlich immer ein Mensch vor uns sitzt und nicht die Bevölkerung. Und das ist eigentlich die Stärke der Allgemeinmedizin. Sie beginnt in der Beziehung zwischen Ärztin und Patientin und endet eben nicht an der Praxistür. Und diese Brücke schlägt eigentlich auch die Fachdefinition Allgemeinmedizin der DGAM. Allgemeinmedizin und Familienmedizin.
Mhm.
Allgemeinmedizin und Familienmedizin.
Aber dann ist es offensichtlich überhaupt kein Widerspruch.
Eigentlich nicht. Es ist eine künstliche Kontroverse.
Mhm. Das ist dann aber auch so, vielleicht, was man so mitnehmen kann von diesen Kontrovers-Sessions, auch so methodische Kritik, das ist ein sehr gewolltes Format, das oft mit der Realität nicht matcht, weil die Dinge vielleicht doch grauer sind und man sie nicht so binär das eine gegen das andere stellen kann.
Richtig, richtig. Das hatten wir schon beim Thema, ist die evidenzbasierte Medizin tot oder nicht und so. Da wird so eine künstliche Polarität erzeugt, so ein bisschen Schwung in die Bude zu bringen.
Ja.
Man merkt dann aber, wenn man einsteigt in die Themen, dass dann Differenzierung verloren geht und man der Sache eigentlich damit nicht gerecht wird.
Naja, und gerade hier bei so einer Tagung, wo über Metathemen ja gesprochen wird, und Meta ist ja immer schon eine Abstraktion, eine Graustufe.
Ja.
Wenn ich mir jetzt aber eher vorstelle, so ein Pro und Contra bei einer ganz konkreten klinischen Fragestellung, also keine Ahnung, LPA messen, ja, nein. Ey, super. Da kann man auch perfekt klinisch drüber streiten, ja?
Ja.
Und kann sich die Fußnoten um die Ohren hauen.
Ja.
Das wird doch Spaß machen. Aber es ist kein, nochmal Zwischenfazit, es ist kein klinischer Kongress.
Nein, das ist es nicht. Und wir werden morgen auch ein paar Themen benennen, die kaum und gar nicht vorkamen, wie zum Beispiel Herzinsuffizienz.
Nur null!
Ja, oder rhythmologische Fragestellung. Ja,
ja, genau. Und ich würde dann gerne mal auch die Frage beantworten für alle, die noch nie beim Wonka waren, für wen sich dieser Kongress wirklich lohnt.
Aber das machen wir in der nächsten Episode. Und
so ist es.
Haben somit den Cliffhanger auch abgearbeitet.
Bravo. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, nachdem der Vormittag sich weiterentwickelt hat, wieder diesen Kongress heimzusuchen.
Jawohl.
Ein letztes Mal. Um 15.30 Uhr ist hier Schicht im Schacht. Und da zeichnen wir dann unsere von Ihnen gerade soeben gecliffhängerte Abschlussepisode auf, die dann aber erst am Samstag veröffentlicht wird, wenn ich im Zug nach Hause sitze.
Also dann, vielen Dank fürs Zuhören an alle und ich freue mich auf den letzten Kongresstag.
Tito, tschüss.
Tschüss.